Leider haben wir es nicht geschafft, den sportlichen Ambitionen von Borussia Dortmund in dieser Saison zum jetzigen Zeitpunkt gerecht zu werden. Nuri Sahin im Januar 2025 eröffnet Rasenballsportfolge 255. Jetzt steht die Borussia wieder auf Platz 2, dort wo sie nach Etat-Ranking hingehört. Mal wieder titellos, aber immerhin auf Weg Vizemeisterschaft. Guten Morgen, Stefan.
Hallo, lieber Marco. Wow, da hast du tief in der Mottenkiste des Jahres 2025 gegraben und was rausgefunden. In der Tat, da sprechen wir ja drüber, vielleicht mal in der Rückschau heute. Nichtsdestotrotz, ja, hallo, liebe Rasenballspötter, Rasenballspöttin, zur Episode 255, raus an die Endgeräte. Wir kommen ein bisschen verspätet um die Ecke. Der liebe Marco war leicht kränkelnd. Geplant hatten wir die Aufnahme am ersten Weihnachtsfeiertag als kleines Weihnachtsbonbon. Und wir haben uns gedacht, wir bringen euch ein Geschenk mit. Er wurde viel gefordert von den Fans da draußen. Ich lasse die Kugel aus dem Lauf. Thought Leader Tilly ist hier heute mit uns. Grüß dich, lieber Till.
Ja, guten Morgen oder wie man hier in Westfalen zu sagen pflegt, wünsche frohe Weihnachten gehabt zu haben.
Ja, schön, dass du dabei bist. Freue mich auf die nächsten 60 Minuten. Besondere Aufnahmekonstellation. Marco musste hier heute sich schon in Geduld üben. Ich bin bei dir heute zu Gast. Vielen Dank für die Einladung. Danke für den vorzüglichen Vollautomaten-Kaffee. Der schmeckt ganz wunderbar. Und was habt ihr denn so zu trinken dabei?
Moment mal, du zerstörst gerade ein Bild von mir, von Tilly.
Was? Warum?
Ist doch nicht einfach ein Vollautomat.
Doch,
da
der
wird
ist
doch
okay.
Irgendeine okay. Teure Barista-Maschine stehen. Oder nicht?
Wenn ich Kaffee trinken würde, wäre das auch so.
Ah!
Aber hier trinken nur Gäste und meine Frau Kaffee. Aber mein Weinkühlschrank ist pünktlich zu Weihnachten.
Der Weinkühlschrank steht da unten. Ja, genau.
Und nur Gäste und meine Frau, klasse. Dann.
Ja, und wie gesagt, der Weinkühlschrank, der steht da unten. Also wenn du gerne hier einen feinen Tropfen... Oh, da fällt mir ein, Tilly, ich habe auch noch was für dich.
Oh.
Jetzt sitzen wir leider nicht mehr in einem Raum. Ja. Ich habe dir als kleinen Dank für die Gastfreundschaft einen Willi mitgebracht vom Ziegler. Den trinkst du ja besonders gerne.
Vom Ziegler, den trinke ich besonders gerne. An einem Stück sogar.
Hast du von deinem Senior geerbt, wie ich gehört habe, diesen Geschmack.
Vielen Dank. Freut mich
sehr.
Trauen Sie sich ruhig. Stark.
Wie bitte?
Trauen
Sie sich ruhig, Marco. Hast du einen Tee? Das sieht so aus, als ob du einen Kamillentee gerade trinkst.
Ich trinke einen Salbeitee, weil ich immer noch mit Husten zu kämpfen habe.
Ja, genau. In dieser Kombination mit Trauen Sie sich ruhig, kommen auch bestimmt schöne Gefühle gerade in dir hoch, körperlicherseits.
Fantastisch, ja.
Ich freue mich. 255, das letzte Mal in diesem Jahr Rasenballsport. Wir werden ein bisschen zurückschauen auf das Jahr. Wir werden über Borussia Dortmund reden. Wir werden über Eintracht Frankfurt beim HSV reden und über alles, was dieses Jahr so passiert ist. Und Tilly verkneift sich sein Grinsen. Und dann freue ich mich einfach, von Marco zu hören, wie es denn dann gelingen wird, in der Rückrunde den Platz 2 zu erklimmen, den ja gerade die Borussia innehat. Und dann lass uns reingehen, Marco. Womit möchtest du denn starten? Du sitzt da mit deinem tollen Adlertrikot gerade, Johnny Burkhardt auf dem Rücken.
Nein, das ist nicht richtig.
Ach nee, die Jungs haben nur Burkhardt auf dem Rücken. Ne? Du hast
genau, aber warte mal kurz, ich muss mal was holen. Du kannst ja erzählen, was für ein Trikot ich habe. Du siehst es ja hier.
Christensen? Ja, stimmt, du bist großer Christensen-Fan. Ich weiß noch, bei dem glorreichen Spiel vom FC Liverpool in Frankfurt, Christensen das Tor gemacht und Marco ausgeflippt. Das Ende kennen wir alle.
Da ging's dahin.
Es war eine kurze Freude. Ja, ich habe gerade nur noch mal von dem Christensen-Treffer gegen Liverpool gesprochen.
Das war klasse. Bis dahin. Alles, was danach kam, nicht so. Aber es erreichte uns nämlich Weihnachtspost.
Ja, ich habe die schon aufgemacht. Ich habe sie leider nicht mit nach Westfalen gebracht.
Ah.
Ja, ist sie, denke ich, aus dem hohen Norden.
Das ist interessant, dass du das auch bekommen hast, mich nicht informiert hast.
Marco, das sind Wettschulden. Das ist keine Weihnachtspost, das sind Wettschulden.
Das habe ich zu Weihnachten bekommen.
Ja, da ist eine Weihnachtskarte mit drin. Und dann mach mal auf, weil ich habe es schon aufgemacht.
Keine Weihnachtspost, da ist eine Weihnachtskarte mit drin.
Ja.
Du selbst, ne?
Nur du weißt, dass das Ergebnis der Wette ist, die er verloren hat.
Ja, Ehren-Erik.
So. Ehren-Erik, was hat er dir geschickt? Ja, mach die Karte mal auf. Das ist das Highlight.
Das stand bei dir mit Sicherheit nicht drauf. RBS Superstar.
Nee, Das stimmt bei mir nicht drauf. Ich muss nochmal nachgucken. Hab's jetzt in Ludwigsburg liegen.
Nee, ist schon.
Ich habe mich bei Erik auch schon artig bedankt.
Eine Karte?
Ja.
Oh, das ist ja geil. Hast du
auch von Johnny.
Johnny Grodowski.
Eine Autogrammkarte drin gehabt. Das fand ich richtig geil.
Autogrammkarte für RBS Marco.
Auch ja, bei mir steht da Stefan natürlich drauf.
Das ist aber, Weltklasse.
Ja, in Bielefeld.
Der RBS Marco. So, moin moin und Alaaf, lieber Marco. Wettschulden sind Ehren-Erik-Schulden. Den ich doch sehr gerne nach. Und vielen Dank für 52 plus x Stunden Rasenball-Spott. Mein absoluter Lieblingspodcast. Nicht nur nach Niederlagen der SGE. Arschloch. auf die nächsten 52 Stunden RBS-Content. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Na, das ist doch klasse. So, und dann habe ich hier, was ist das denn? Oh, Kinderschokolade.
Oh, geil. Die hatte ich nicht.
Hast du die?
Ich hatte Nikolaus.
Tja, nur der Dicke wird gefüttert.
Nein, ich hatte einen Schoko-Nikolaus.
Ach so. Okay. So, und jetzt ist
welches
hier
Bier? Das würde mich interessieren.
Wirklich nur eine Flasche?
Ja, ja, bei mir war auch nur eine Flasche
drin. Wir haben nur um eine gewettet.
Er wollte nicht mehr.
Ein Marco kann man auch wirklich denken, dass der FC Köln gegen unsere Vereine gewinnt. Lächerlich. Zeit El Mala.
Ja, das war. Nee, und wir haben gegen Pauli, glaube ich, gespielt. An dem gleichen Tag. Wir haben gegen Pauli, andersrum. Wir haben gegen Köln gewonnen und ihr habt gegen Pauli.
Ja! Ja!
Was gibt's denn?
Ach, Erik.
Was gab's bei dir
denn? Das ist so geil. Ich habe gestern tatsächlich genau danach gesucht, weil es sollte angeblich ein Angebot sein. Nur unser scheiß Rewe-Getränkemarkt hatte die nicht. Und du machst mich damit immer neidisch.
Dann haben wir das gleiche Bier bekommen.
Bernsteinweizen.
Genau. Du hast nur das Alkoholische und ich habe das Alkoholfreie.
Ja. Ja, ich bin fruchtig spritzig und du nicht.
Nee, da steht auch fruchtig spritzig drauf.
Vielen Dank, Erik. Klasse, Mensch.
Ich habe es auch mit, nur ich habe es jetzt vergessen, mit zu Till zu nehmen. Deswegen ist es egal. Es wird in 2026 verköstlich, lieber Erik. Es ist kein Problem.
Vielen Dank, Erik. Sehr, sehr geil. Jedes Mal gerne wieder wetten. Denn die Eintracht ist besser als Köln. Punkt.
Ja, und so. Wie Till schon gesagt hat, ne, wir wünschen allen da draußen frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Fest, habt euch gut erholt, habt euch den Ranzen vollgehauen. Und ja, jetzt geht's mit großen Schritten auf den Jahreswechsel zu. Und das gibt uns ja immer Anlass, ein bisschen zurückzuschauen. Und vielleicht lassen wir da erstmal jetzt unseren Gast mal seine Perspektive auf dieses vergangene Jahr uns zuteil werden lassen. Und angefangen, ich habe nämlich auf dem Weg hier in dem Auto gerade auch noch drüber nachgedacht, das ist schon irre. Vor nicht mal einem Jahr haben wir hier noch Nuri Sahin Fußball bewundern dürfen. Aufbauspiel über Gregor Kobel auf den Sechser. Ich habe bis heute noch Magengefühle, wenn ich daran zurückdenke. Und ich bin gespannt, Till, was deine Perspektive darauf ist. Ich habe ja hier häufig schon in den letzten Wochen meine Perspektive geteilt. Vielleicht startest du mal rein und dann spreche ich noch mal ein bisschen über den BVB und dann können wir danach noch mal zur Eintracht gehen, weil da interessiert mich natürlich auch. Marco hat hier die Vizemeisterschaft ausgerufen. Krösche und Co. natürlich nicht. Nur am Ende zählt natürlich Marcos Wort und wie das dann erreicht werden soll, da bin ich wirklich gespannt. Nur, dann hau mal raus. Tilly, wie ist es dir dieses Jahr ergangen? Was sagst du? 2025 BVB, Quo Vadis, wohin geht die Reise?
Boah, dass ihr mich jetzt zum BVB fragt, das kommt überraschend.
Habe ich mir gedacht, ja.
Ich würde sagen, ich schaue hier aus dem Fenster, es ist trüb. Die Bäume in näherer Umgebung, die sehe ich noch. Alles andere ist doch sehr trostlos. Bonjour, Tristesse, BVB. Die Ergebnisse stimmen wieder, aber die Fantasie ist immer noch nicht wieder da. Dass man es jetzt mit einem doch sehr soliden, auf die Basics sich konzentrierenden Trainer wie Kovac probiert hat, tut diesem Team in Gänze, glaube ich, gut. Deshalb stehst du jetzt da, wo du stehst. Du kannst ja auch noch nicht mal sagen, dass du eine schlechte Halbserie gespielt hast. Also ich glaube, du hast nur in München verloren, ansonsten halt viele Unentschieden, so die du dir einfach hättest knicken können. Gut, beim HSV, dass du da 1-1 spielst, das ist ja wie ein Dreier eigentlich. Ne? Wird Marco später vielleicht was zu sagen können.
Nicht vergessen, die Hinrunde ist ja noch nicht fertig. Ja?
Also ich stimmt.
Jetzt auch nochmal in Frankfurt.
Ja, wir müssen nochmal Frankfurt.
Wie im Pokal.
Ja. Wobei ich glaube, dass das tatsächlich wahrscheinlich eher das leichtere Spiel wird. Aber ja, ich glaube, wenn so ein Opener mit Nuri Sahin kommt, da hatte ich schon Bluthochdruck, ohne dass ich gemessen habe. Das ist, das sehe ich jetzt auch da in seinem Gesicht. Das war einfach, ich sag mal, das ganze Elend hat ja schon vor ein Jahr vorher angefangen, als der jetzt zum Präsident gewählte Aki Schwatzke Nuri zum Co-Trainer da unter Edin gemacht hat. Wobei ich das auch hasse, wenn man diese Leute immer duzt. Ich kenne den ja gar nicht. Also Terzic. Um dann ihn da als Cheftrainer zu installieren. Und da hat ja gar nichts funktioniert. Also wirklich gar nichts. Ich erinnere mich, ich habe gesessen mit Marco, weil du, glaube ich, krankheitsbedingt oder urlaubsbedingt ausgefallen bist. Dann ging das gerade so los. Und es wurde ja immer schlimmer. Ja. Und ich habe immer gesagt, du siehst, wo der Nuri Sahin fußballerisch sozialisiert wurde, beim Bert van Marwijk damals. Der war ja Trainer. Ich glaube, Sahin hat ja unter Bert van Marwijk debütiert beim BVB als 16-Jähriger, jüngster Spieler damals. Und dann hat er nicht den nächsten Step gemacht und dann haben wir den, glaube ich, ein Jahr oder ein halbes Jahr ausgeliehen, als van Marwijk wieder in Holland Trainer war. Ja. Und van Marwijk war ja ein Trainer, der immer nur mit dem Ball getrainiert hat und ich spiele dich. Ja. Aber die waren nie fit, die konnten nie laufen. Die konnten nie beißen, die haben nie Spiele in der Nachspielzeit. Ich meine, das ist jetzt bald auch Wahnsinn, wie alt man schon ist. Das ist aber bald 20 Jahre her. Aber das ist einfach, ich kriege heute noch eine Gänsehaut. Und ich glaube, da hat der viel von mitgenommen. Also der hat immer gesagt, ja, gute Kicker und so ein bisschen hier und Spielform. Aber das war ja auch nichts. So, und jetzt ist es so, dass ich sage, okay, dafür, dass in dem Kader sehr, sehr wenig Fantasie nur noch steckt. Da kann ja der Trainer nichts für. Oder wie Uli Hoeneß sagen würde, für euren Scheißkader seid ihr doch verantwortlich. Also der trainiert ja nur das, was er hat. Fantasie sehe ich da nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Also werden wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Schlotterbeck, okay, so als Leader, als Identifikationsfigur, aber long story short, wenn dem 14 Millionen nicht genug sind, dann gute Reise. Man kann dem aber auch nicht vorwerfen, dass er vielleicht in seinem Fußballerleben mal was gewinnen will mit 26. Wird er absehbar bei diesem BVB mit den Entscheidungsträgern eher nicht? Ist auch keine große Überraschung. Ich freue mich aber, dass es irgendwie, ich habe ja prognostiziert in unserer internen Runde, gesagt, Weihnachten stehen wir auf dem zweiten Platz und ist alles gut. Ja, da stehen wir jetzt, aber gefühlt ist es irgendwie so ein bisschen nicht gut, weil man sagt, der Fußball und der Adeyemi und der Girassi, ich rede mich schon wieder in Rage. Also, aber im Endeffekt, die Familie ist gesund, BVB ist auf dem zweiten Platz, wir laufen jetzt im Winter nicht schon wieder der Musik irgendwie 6-7 Punkte hinterher. Also würde ich sagen, her BVB.
Ja, ausgezeichnet. Also kurz, um das nochmal einzufangen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die erste Folge, die du hier zu Gast war die Episode 77. Also wir sind jetzt bei 255, lieber Erik, über 255 Stunden dann Rasenmalspott, weil Wahnsinn. Wir häufig auch mal überzogen haben und nie unter einer Stunde meistens gemacht haben.
Wir sind wahrscheinlich schon über 300.
Ja, würde ich jetzt auch von ausgehen. Und da hast du damals gesagt, da hatten wir ähnliche Themen, was so die Trainerposition anging. Und
wer war damals Trainer? Bosch?
Ja, wer ist hier der Bosch?
Die allererste Folge kann schon sein. Aber, und da hast du damals gesagt, das werde ich nie vergessen, Stahlbad München, wenn der Kovac da durchmarschiert ist, könnte der einer für den BVB sein. Und die Zeit sollte es ja zeigen, dass er dann jetzt den Trainerposten in 2025 erklommen hat. Und ich muss schon sagen, ein bisschen so die Art und Weise, wie hier Fußball gespielt wird, habe ich auch viel gescholten und wie du sagst, Trübsal und die Fantasie fehlt dir und er kann nur das trainieren, was er auch an Material zur Verfügung gestellt bekommt. die Ergebnisse, gebe ich dir recht, die stimmen jetzt. Und ich glaube auch, diese total hysterische und aufgeregte Umgebung, in der er sich gerade befindet, da trägt das Stahlbad München schon ein bisschen was zu bei, dass er da so ein bisschen lockerer durchgeht. Ich habe die Tage ein Meme, glaube ich, mit Marco geteilt, wo Kovac Anfang des Jahres gesagt hat, gut, ein bisschen mit einem Zwinkern in den Augen, Brand ist besser als Wirtz und Musiala, und beide haben ja, glaube ich, jetzt, gut, Wirtz hat gestern getroffen, haben irgendwie 4 oder 5 Scorerpunkte, Brand hat 8, glaube ich.
Also auf die Kurve bin ich jetzt gespannt, ich kann es mir schon denken. Also Musiala hat ja seit einem halben Jahr kein Scorer
gemacht. Das Bein war gebrochen, ja, gut, das lassen wir jetzt mal.
Details. Das sind Details.
Nur de facto, ich bin besänftigt, weil das, was Nuri Sahin ja gar nicht hingekriegt hat, ist, dass die Ergebnisse am Ende gestimmt haben. Weil wenn ich da an Spiele in Kiel zurückdenke, Wolfsburg-Pokal aus und so weiter. Ja, wir sind jetzt gegen Leverkusen auch rausgeflogen. Und ja, es gibt diese Spiele, wo du wirklich als BVB-Fan in den Tisch beißt. HSV, Pauli, Bodo Glimt und so weiter, wo du dich wirklich fragst, das ist so unnötig, da diese Unentschieden und diese Punkte liegen zu lassen.
Total.
Auf der anderen Seite nehmen wir jetzt mal den Primus Inter Paris, den FC Bayern München da raus, die jetzt, glaube ich, 9 Punkte weg sind. Wir kebbeln uns da oben um die Meisterschaft des kleinen Mannes, hat Marco sie ausgerufen, und das ist die des Zweitplatzierten. Und da sind wir jetzt gerade noch am letzten Spieltag vor Weihnachten an den Leipzigern vorbeigezogen, die jetzt gerade anscheinend auch ein bisschen Sand im Getriebe haben. Leverkusen trumpft wieder auf, reüssiert an der Stelle. Und
da haben wir auswärts gewonnen.
Ja, richtig. Bin echt gespannt auch, was mit der Eintracht passiert. Da ist doch eher dunkle Wolken jetzt gerade aufgezogen um Toppi. Und ich bin gespannt, sollte der Auftakt gegen uns gleich in die Hose gehen, wo, wie Marco das auch sehen wird, wohin dann die Reise geht. Nichtsdestotrotz, ich bin zufrieden. Also es ist nicht so grau, wie du jetzt initial ausgerufen hast, finde ich. Ich finde, die Ergebnisse sind gut, und ich würde ihm auch die Zeit geben wollen, jetzt zumindest noch mal ein halbes Jahr, zu schauen, was denn auch in die Offensive noch geht. Ja, dass diese Unentschieden-Spielerei abgestellt wird. Und dann kannst du nichts bemängeln, außer die Art und Weise, wie der Fußball gespielt wird.
Ja, also das sehe ich schon ein bisschen differenzierter. Also Ad 1. Der FC Bayern München ist nicht Primus Inter Pares. Der FC Bayern München ist der mit 4 Augen unter den Blinden, um es mal so zu sagen. Ist ja eine Mannschaft, die von der Qualität her und auch, ich sag mal, von der Leistungsbereitschaft einfach unerreichbar ist. Ja, also ja. Jetzt so ein Unentschieden da zu Hause gegen Mainz. Ich weiß nicht, ob sie vorher irgendwo Weihnachtsfeier gehabt haben oder so, aber darum geht's ja gar nicht. Der
Urspischer-Effekt.
Was mich beim Kovac oder so generell, ich sag mal, das eine oder andere Ding ist ja hier schon kaputt gegangen. Ich guck's ja jetzt auch immer mit den Jungs, deshalb beherrsche ich mich ja auch immer. Aber ich sag mal, da waren ja Spiele dabei, zum Beispiel in Hamburg, ja, beim HSV. Du machst eigentlich kein gutes Spiel, aber die Qualität, die du dann vielleicht mehr im Kader, also nicht vielleicht, die du mehr im Kader hast, die drückt sich dann in so einem Tor auf, aus da irgendwie 67. Minute, Chukwuemeka, schönes Tor. So, dann verstehe ich aber nicht, und das finde ich ist schon eine Trainersache, wie ich mich so zurückziehen kann, wie ich so hohe Flanken in den 16er von einem Abstiegskandidaten zulassen kann, die ganze Zeit. Und ich stehe da und denke, gleich kommt das Ding. Und dass es dann noch in der letzten Minute der Nachspielzeit war, ich muss wirklich sagen, und das hat er ja schon öfter gemacht. Er hat ja öfter dann defensiv gewechselt, ja. Und das
zieht sich seit dem Juve-Spiel durch.
Ja, gegen Juve, genau. Wobei, ich habe gesehen jetzt im Kicker-Jahresrückblick, ich weiß nicht, ob es für alle verfügbar war, das ist wirklich Kicker Plus, ich kann es empfehlen, ich weiß nicht, ihr seid ja mittlerweile so groß, keine Werbung, aber
yahoo.com/Rasenballsport, ja.
BVB Juve war eins von 11 Spielen im Kalenderjahr 2025, was die Spielnote 1 bekommen hat. So, aber hätt's vielleicht auch nur mit einem 4-2 auch bekommen, aber egal.
Vor allem der Benzemaini am Ende, der war grandios. Das war eine glatte 1.
Ja, wenn sie bei Ihnen gibt es ja Leute, die mir sagen, das ist ja der beste Kicker in dieser Mannschaft.
Ja, wer sagt Fußball. Das denn?
Ja, das kann ich nicht zitieren. Es kommt aus dem Umfeld von Marius. Es ist nicht Marius, aber es kommt vom, also da habe ich gesagt, jetzt lege ich.
Stehe ich auch im
ja, ja, oder ich war schon gegangen oder so. Ja. aber nochmal, vielleicht ist es auch einfach ein Ausdruck von Qualität. Also einmal ist vielleicht Pech. Und wenn dir das aber 3-4 Mal passiert, auch so in der Art, ich glaube auch nicht, dass der Trainer sagt, igelt euch mal ein, der will schon wahrscheinlich weiterspielen. Aber wenn du dann natürlich gegen solche Mannschaften 3-mal defensiv wechselst,
ja.
Mit einem dicken Süle dann hinten drin, ne, der ist ja jetzt Weltfußballer. Der ist ja jetzt Weltfußballer nach dem 2-0 gegen Gladbach. Also muss ich fairerweise sagen, das schreiben die mir alle, also den Vertrag, man muss den doch irgendwie verlängern. Ich sag mal, seid ihr alle irre? Also gegen Gladbach, gegen den Gegner, die waren ja sowas von ungefährlich. Gut, hat er gut, also hat er solide gemacht. Aber das entpflichtet ihn ja nicht, irgendwie in diesen 4 Jahren oder 3,5 Jahren für 14 Millionen Anno brutto.
Ja.
Das mal auf Strecke zu zeigen. Ne?
So, ja, ich kenne jemanden, der hat noch schöne Selfies mit dem Manager von ihm gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist heute dabei hier in der Runde.
Ja, und ich weiß nicht.
Aber pass auf, jetzt kommt, also ich weiß nicht, dass ich kann nicht spoilern, weil seitdem war ich, glaube ich, nicht mehr bei euch. Ich hatte, der war ja vorher beim Henning Feind in diesem
Phrasenmäher.
Phrasenmäher. Ja. Und Henning Feind habe ich vor Jahren beim Skifahren in Ischgl kennengelernt. Haben wir echt eine Woche. Und Henning sagte dann, ich hatte
so
damals...
Das ist wieder so eine Rednapper-Story, die jetzt wieder kommt. In Südafrika bei der WM 2010.
Aber da...
Harry
ja, genau, Harry Rattle, ja, genau. Aber Henning Feind nannte mich dann irgendwann nur noch den BV Bogner, weil ich hatte so eine schwarz-gelbe und war natürlich auch BVB-Fan. BV Bogner, ja, ah, blöd, habe ich nicht drüber nachgedacht. Und weil ich den Podcast gehört habe und dann auf die Tribüne kam und da stand der dann, bin ich zu ihm hin und habe gesagt, schöne Grüße an Henning Feind. Von Henning Feind, mit dem hatte ich ein bisschen WhatsApp geschrieben. Und der Süle wird ja heute deutscher Meister und der war ja im Jahr vorher mit Bayern deutscher Meister geworden. Das wäre, glaube ich, einer der wenigen, die hintereinander mit zwei Mannschaften, aber das ist eine andere, das liegt weit hinter
das,
uns.
Das haben wir schon, das nicht nochmal bitte jetzt. Ist Weihnachten gerade gewesen und so.
Genau. Ja. Ja. Das dazu.
So. Ich muss mich jetzt mal einklinken. Ich habe euch ja jetzt zugehört lange. Und ich muss, also erstmal muss ich sagen, Tillich, vielen Dank. So, diese Verbittertheit, der Schmerz, dieser Frust, der da aus dir spricht, das tut dem Podcast gut. Davon zeigt Stefan immer gefühlt sehr wenig. Und das finde ich super. Zum Thema defensiv wechseln. Ich habe mir jetzt parallel ein paar Notizen gemacht. Defensiv wechseln. Es ist natürlich, es wird ja immer von hinten erzählt, Fußball. Ja. Genauso wäre es gut gegangen, hättest du gesagt, alles richtig gemacht. Ja, hinten den Bus parken, den Sieg übers Ziel bringen und dann ist das eine andere Story. Aber ich verstehe schon, was du meinst und es ist immer ärgerlich, weil wenn das Spiel dann nicht so ausgeht, wie man sich wünscht, dann ist man halt sehr schnell bei den Wechseln. Ansonsten, Bosch war Trainer von Leverkusen damals schon und nicht vom BVB. Der war 2016 oder 2017 war er beim BVB und 2019, als wir angefangen haben, war er Trainer von Leverkusen, habe ich nachgeguckt. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Adeyemi Girassi hast du angesprochen. Adeyemi, wie blöd kann ein Mensch sein? Ich verstehe es nicht. Also Diese ganzen Sachen, was hatten wir schon alles? Social Media mit seiner Ollen, Auswechslungen sich beschweren, dann was, einmal hat er irgendwie Waffen ausgepackt oder irgendwie so eine Scheiße in irgendeinem Stream. Mystery dann hat Box. Er sich wieder beschwert jetzt beim Auswechseln.
Mystery also, Box, das war damals, als Beate Use diese stationären Läden noch hatten, das war eine ganz andere Bedeutung. Da siehst du mal, wie alt man geworden ist nochmal, ja.
Den Beate Use Shop am Kudamm, an den kann ich mir auch noch erinnern, der war auch dann schnell.
In Dortmund im Westen Helwig gab es auch einen.
So, aber also da verstehe ich nicht, den würde ich schleunigst loswerden wollen. Der tut, der Mann, also er ist nicht so gut, dass er unersetzbar ist. So, Girassi, musst du auch sagen. Und da bin ich jetzt bei dir, weil es, finde ich, auch fast schon auf die Eintracht übertragbar ist. Die fehlende Fantasie, von der du gesprochen hast. Also ja, bei uns ist vielleicht noch ein Ticken mehr Fantasie, aber es klappt halt nicht mehr alles oder nicht mehr so viel wie früher. Stichwort Wahi oder auch Amanda. Die, ich glaube, die einzigen beiden, die der Eintracht entwachsen können, werden Usun und Brown sein. Selbst ein Burkhardt, der gut funktioniert, sehe ich eher so wie Kategorie Girassi. Ja, ist gut für die Eintracht. Girassi, ja, ist gut oder war gut für Dortmund. Aber die werden den Verein nicht mehr entwachsen. Die werden dann nicht mehr so überperformen, dass da ein Bayern München, ein Real Madrid oder irgendwas anklopft. Glaube ich nicht. So, und dann habe ich überlegt, für mich, um jetzt auch mal den Rückblick zu haben über die Hinrunde oder die Fast-Hinrunde, die Gewinner, und da steckt eine Menge Fantasie drin, sind eigentlich für mich ein VfB Stuttgart mit El Kanus, der aus dem Nichts kam. Da hat man, das war ja so ein Schnellshot, weil Woltemade gegangen ist, aber der Junge, der funktioniert und der ist arschgeil. Bei Leipzig hast du die ganze Zeit gedacht, oh krass, dann haben die Bakayoko bekommen und nicht der BVB. Ja. Und wer ist da der Topspieler? Diomande, den sie aus der, was, zweiten holländischen Liga geholt haben oder sowas?
Ja.
Dann hast du Lennart Kahl, da wurde mir noch, ich habe mir den vor der Saison geholt, wurde mir noch von anderen Kickbase-Managern erzählt, Marco, bist du bescheuert, Lennart Kahl wird keine Rolle spielen im Kickbase diese Saison.
Wann hast du den verkauft?
Ja, weil nicht direkt, ich hab nur, als er gestiegen ist ein bisschen, weil er einmal eingewechselt wurde, aber der funktioniert, ein El Mala kam aus der dritten Liga, ja, oder nimm Hoffenheim, diese No-Names, diese Zufall und Burger,
die kennt keiner,
Burger, keine Ahnung, aber Hoffenheim steht vor uns, oder die stehen auf Platz 4, 5?
Keine internationale
Also das, und das sind die Transfers. Da ist Fantasie. Und jeder von denen wird wahrscheinlich dem Verein entwachsen. Also auch bei Karl muss sich ein Bayern dann zwangsläufig irgendwann biegen, um den zu halten.
Ja, jetzt würde ich da auch noch mal ein bisschen warten, bis die bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen ist, weil eine gute Hinserie haben schon einige gespielt, die es dann am Ende nicht bestätigen konnten. Und ich bin gespannt. Also sei mir zu wünschen.
Ja, die Frage ist ja, also ich bin in Teilen bei dir, Marco. Allerdings, klar, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also das musste auch auf Strecke erstmal bestätigen. Ja, aber das musste auf Strecke erstmal bestätigen. Ich kann mich erinnern, früher gab es einfach Bundesligaspieler, die konstant immer abgeliefert haben. Und das ist ja das, was mich auch so wahnsinnig macht an unserem Kader. Also es gibt ja die Leute, die sagen, Jule Brandt ist der beste Zehner in Deutschland, wenn jetzt der Wirtz mal Durchfall hat und der Musiala das Bein gebrochen hat. Ja, okay. Siehst du in Ansätzen in Spielen gegen, ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Heidenheim ja auch, aber der ruft es nicht ab. Der hat dieses Phlegma, ich schaue dem ins Gesicht und sehe ihm, diese Leistungsbereitschaft. Und wenn du doch 8 Millionen, das ist doch auch völlig egal, was sie verdienen. Das ist ein wunderschöner Beruf, ja. Die spielen jede Woche in einem vollen Stadion. Das ist ein Privileg, in so einem Team, ob jetzt Eintracht, BVB, whatever, zu spielen, ja. Und du siehst den 80 Minuten nicht. Du siehst den einfach nicht. Und dann denke ich mir, woran hängt das? Ja. Also ist das irgendwie so eine Umgebung, die irgendwie so Leistungsbereitschaft gar nicht will oder zulässt, und alle die von dir genannten müssen, also jetzt auch bei El Mala, ist er jetzt hinten raus auch ziemlich dünn geworden, weil der natürlich in so einem Umfeld wie Köln auch gehypt wird. Ja, ne? Also der ist ja schon gefühlt hinter Poldi die Club-Ikone. Immer vorsichtig mit den jungen Fußballspielern.
Ja, ich habe mal parallel kurz, um das jetzt final abzuschließen, 2019, Lucien Favre hat jetzt die Karriere beendet, war damals Trainer bei uns.
in der Saison 18-19. Und beendet hat die Saison damals Edin Terzic. Ja, und da wurden viele Trainerdiskussionen geführt. Kann der Edin das? Und ja, also.
Ja, der hatte sieben Punkte Vorsprung auf Bayern und in der Rückrunde. Und die hat er genial verspielt.
Ja, es sind so eine der vielen Geschichten des BVB.
Und da hat der Bodo sich in diesen Trainertyp verliebt. Da hat er gesagt, das ist einer für die Eintracht. Der könnte uns...
Bodo ist doch traurig, dass der jetzt das Karriereende verkündet hat, oder nicht?
Er hat geantwortet, hat Jupp Heynckes auch schon öfter im Kampf.
Ja gut, ich glaube aber, Jupp Heynckes hatte mal irgendwie so eine Verbindung zu diesem Verein FC Bayern München, aber vielleicht habe ich da nie aufgepasst.
Wessen Vater hat Lucien Favre zum Sportinvaliden getreten? Frage für die ganz großen Moos-Hammer-Experten.
Das weiß ich nicht.
Der Vater von Stefan Chapuisat.
Nein. Echt? Der Vater?
Ich glaube, der hat den sogar verklagt, wenn ich das richtig erinnere.
Die Schweizer können auch mal sehr heißblütig sein, ja. Okay. Ja. BVB, sind wir noch nicht ganz durch, glaube ich. Was ist denn deine Prognose für 26?
Meine jetzt?
Mhm.
Sie gaben ihr Bestes, hoffentlich wird es ein bisschen mehr. Den Spruch meines alten Lateinlehrers mal abgewandelt, Knepper. Er gab sein Bestes allein, es war nicht viel. Ich habe mir auch so romantische Gefühle wie Hoffnung, das habe ich mir auch einfach abgewöhnt. Ich war jetzt, wie ihr wisst, ich meine, Wahnsinn, wie kannst du so eine brutale Ausgangssituation in der Champions League mit einem Heimspiel gegen Norweger, die eigentlich schon bei der Weihnachtsgans sind, die gar nicht mehr regulär spielen, kannst du dir so verbimmeln, wie wir das getan haben? Also Champions League hätte ich gehofft, mit zwei Spielen weniger und irgendwie ein bisschen Losglück, schaffst du vielleicht wieder Viertelfinale, was ja für uns echt mega ist, ja. Auch so von den Einnahmen. Ja, nee, ich glaube, in der Bundesliga geht es einfach darum, so ein bisschen das zu bestätigen. Bisher auswärts besser als zu Hause, glaube ich, von der Statistik. Mhm. Zu Hause hast du halt auch ein bisschen was liegen lassen gegen Leipzig.
Nee, ist nicht so.
Sorry, nee? Okay. Aber ziemlich gleich auf, ne? Oder?
Ich hatte das nämlich die Tage auch nachgeguckt.
Okay.
Gib mir eine Sekunde, weil ich habe dann mich auch mit Augen gerieben. Wir haben zu Hause 17 Punkte geholt und auswärts 15.
Okay, ja. Also es ist fast gleich auf, wenn man jetzt mal ein bisschen zurück zu Nuri Sahin geht, haben wir, glaube ich, in der Hinrunde keinen einzigen Auswärtspunkt gemacht oder zwei. Ja. Insofern schon eine Verbesserung. Ich habe jetzt nicht mehr das Gefühl, wenn man irgendwie, außer man fährt jetzt nach Hamburg, das war dieses Jahr einfach kein gutes Pflaster, aber ich habe jetzt nie das Gefühl, dass du chancenlos bist, wie so die Spiele in Leverkusen halt auch zeigen. Also du bist da nicht mehr totales Kanonenfutter. Ja, ich glaube, der Januar wird grau. Schlotterbeck wird sagen, er verlängert nicht. Wie gesagt, habe ich ja gerade schon angedeutet. Ist auch okay. Ist aber auch nicht der Spieler, wo ich sagen muss, da muss der Verein sich jetzt total grämen. Der will was gewinnen. Ja. Der kann das Geld überall anders verdienen. Der kommt aus Baden-Württemberg. Ich glaube, der hat gern bei uns gespielt, aber wer will es ihm verübeln, wenn? Also das ist das Geschäft. Ja, und dann ist meine Hoffnung irgendwie, dass man mal wieder Transfers macht, wo man jetzt nicht sagt, okay, sondern wo man auch ein bisschen, ich glaube jetzt im nächsten Sommer kommt ja dieser Südamerikaner da, den wir schon vor zwei Jahren verpflichtet haben, der ist dann irgendwie 17 oder 18, ja, da irgendwie da durchkommen, Champions League sicher einrahmen und vielleicht drauf hoffen, dass, wie nennst du ihn immer, CC Cash, die Geduld verliert, in Frankfurt anruft beim Hellmann und sagt, wir ziehen die Klausel beim Krösche und holen den für 8 Millionen. Und Ja, das wäre so ein bisschen das, was ich mir wünschen würde, weil ich glaube, unter Sebastian Kehl werden wir nicht mehr die ganz großen Fantasietransfers irgendwie machen.
Ist auch eine andere Zeit, nur ist schon auch ein, also der Übergang von Zorc zu Kehl hat schon, also das Transfergebaren hat sich schon verändert. Oder? Also es wird schon viel auf Sicherheit und...
Sag mir mal einen guten Kehl-Transfer. Aus dem Stegreif. Wo ist der?
Letztes Jahr hätte ich dir gesagt, gut, Guirassy hat uns den Arsch gerettet. Ne? Und die Ausstiegsklausel da zu ziehen und den für Dortmund zu begeistern. Nur jetzt
das war ein Mislintat-Transfer, Stefan. Mislintat-Transfer. Genauso wie Waldemar Anton auch ein Mislintat-Transfer.
Finde ich auch. Hat sich
Svenny, gut gemacht, alles Jahr, Gute bei Waldemar. Fortuna Düsseldorf.
Svenny, alles Gute. Ja, der räumt er jetzt auf.
Ja, also das sind alles solide Transfers, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Waldemar Anton, das ist echt gut. Also das ist solide gut. Der Schlotterbeck, der hat immer irgendwo einen drin, hat der Anton nicht. Nicht in der Häufigkeit, der ist einfach stabil. Ja. Aber ich sehe einfach so, wie Marco das gerade so mal gesagt hat, mit den von ihm genannten. Wo sind diese Spieler? Warum holt man die nicht mal? Warum versucht man das nicht mal?
Ja, ich glaube, das haben sie sich bei Chukwu Moeka erhofft. Und ja.
Ja, und bei Bellingham und bei
Nisha. Bellingham auch.
Und.
Ja, nur Bellingham war viel Romantik auch dabei, muss man einfach sagen. Um eine schöne Marketinggeschichte weiter erzählen zu können. Nur, mal gucken. Vielleicht brauchen sie halt das halbe Jahr, das auch Flo Wirtz jetzt gebraucht hat. Ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht dran.
Meinst du, der Bellingham wird schneller? Kopf und so? Meinst du, der wird schneller über Weihnachten? Nee. Langsam wie Harry, wie Marius sagen würde.
Das hätten wir im Scouting auch rausgefunden wahrscheinlich, ja.
Also. Unglaublich. Aber wer weiß, vielleicht braucht er noch ein bisschen, das will ich gar nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht diese Soforthilfe und wie gesagt, 30 Millionen. Ne? Plus das, was der da rauszieht. Und davon hast du meiner Meinung nach einfach zu viele Transfers. In Jan Kaut oder Koto, wie immer man ihn nennen will, der pendelt ja auch von der Kreisklasse. Und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich. Ich habe viele Spiele dieses Jahr, wenn er gespielt hat, gesehen, wo ich gesagt habe, der hat keine Bundesliga, der ist nicht Bundesliga-tauglich. Der macht die falschen Wege, der diskutiert. Und jeder, der mit ihm auf seiner Seite gespielt hat, weiter vorne, der ist verzweifelt. Der hat immer abgewunken und gesagt, ey, wo läufst du hin? Der hatte gar keine Laufwege. Der ist Brasilianer. Die Bälle, die sind teilweise bei der Annahme 5 Meter gesprungen. Das kann gar nicht wahr sein. Der hat auch 25 Millionen gekostet.
Ganz kurz, das hatte ich mir auch schon für die letzten beiden Episoden aufgeschrieben, aber nie angesprochen. Jetzt umso besser, weil Tillich ja dann da ist und es auch thematisch passt. Irgendwo hatte ich nämlich gelesen, wer Bellingham, Silva, Couto und Chukwu Moeka für über 90 Millionen kauft und keiner von denen ist auch nur ansatzweise Stammkraft.
Das ist krass, ne?
Der hat es auch irgendwie nicht gut transferiert.
Ja, total. Also wer eine Budgetverantwortung in einem Unternehmen hat, und so viel Geld für einfach null Performance ausgibt, der kriegt seine Papiere.
Ja.
Also das ist ja wirklich krass. Ja. 90 Millionen für diese 4 Spieler, die alle, also ich meine, Mecha hat sich gefangen, spielt gut, ja. Mhm. Bayer ist auch, finde ich auch.
Nee. Ich mag Maxi ja, nur
ich finde auch gut. Wie war das? Aber ich glaube auch, das ist irgendwie das Problem, diese Scheiße. Du hast ja gesagt, die Bundesligaspieler, die früher, die haben immer abgeliefert. Was mich gerade jetzt bei Kickbase auch halt nochmal so krass, was mir offenbart wurde, ist diese beschissene Belastungssteuerung, weil wir halt immer mehr und mehr Spiele haben. Das gab's ja früher nicht. Die konnten sich halt länger ausruhen. Da war auch mal eine Winterpause, 6 Wochen lang. Jetzt haben wir 2,5 Wochen.
Wahnsinn, ne?
Ja. Und jetzt hast du Champions League aufgebaut. Statt 6 Gruppenspiele gibt's 8 Ligaspiele. Dann gibt's vor dem Achtelfinale nochmal eine Zwischen-K.O.-Runde und sowas. Und deswegen sind die auch gezwungen zu rotieren. Aber das ist ja wirklich krass. Das ist also, wie du kannst ja fast gar nicht mehr jemanden komplett durchspielen lassen.
Also, ja. Ich bin da bei dir. Also der Maxi Bayer, kurz zu dem Punkt, Stefan sagt, er mag ihn. Das hat dir aber damals als 17-Jähriger in der Disco auch schon nicht geholfen, wenn dich jemand gemocht hat. Ich schaue dem ins Gesicht. Ich schaue dem ins Gesicht und ich sage, das ist für mich ein harmloser Schweifträger. Der hat keinen Punch, der ist schnell, okay. Aber der hat dieses Ding da, er macht ja dann gegen Gladbach das zweite Tor, ne? Ja, aber hast du das Ding davor gesehen? Das geht gar nicht. So, und deshalb ist der auch kein Stammspieler beim BVB, weil der Kovac das auch sieht. So, und das, was Marco da gerade zusammengefasst hat, ja, besser geht's ja fast gar nicht. Jetzt kommen die Kehlerklärer oder Versteher und sagen, ja, aber den Silva, den haben wir doch geholt, wenn der Gerassi nächstes Jahr weggeht. Ja, aber sorry, der Gerassi trifft seit 10, 11, 12 Spielen kein nix. Möbelwagen mehr da vorne drin. Gar nichts. Dinger, die der früher mit zwei geschlossenen Augen gemacht hat, der ist ja sowas von raus. Der nimmt gar nicht mehr im Spiel teil. Die Körpersprache, die Gestik, der jubelt nicht mehr mit den Kollegen. Also der ist toxisch. Meiner Meinung nach, Winterpause, c'est la vie, muss der weg. So, und ein Silva, immer wenn ich ihn gesehen habe, habe ich schon gesehen, der will, der ist schnell, der muss zulegen im Bereich Körperlichkeit. Die Bundesliga ist viel, viel körperlicher als Portugal oder so. Ja, in England hat das auch nicht geschafft, da muss er zulegen. Aber das ist ja ein Spieler, der will. So, und den bringt er einfach nie. Der Chukwuemeka, ey, die gleiche Soße, ey, der hat auch ein paar Spiele dieses Jahr gemacht. Ich habe den gar nicht gesehen.
Ja, ja.
Und dann nutzt
die tauchen dann alle ab da vorne.
Total. Und dann nutzt dir dann auch ein Dribbling nix. Wenn du dann nach einem vierten erfolgreichen Dribbling nochmal dribbelst, dann ist der Ball weg. Das ist dann brotlose Kunst. Und Wahnsinn. Über 90 Millionen. Ja, wahrscheinlich mit Handgeldern und Berater auch weit über 100. Und was die dann im Gehaltsbudget auch wieder wegnehmen, da wird auch keiner unter 7 Millionen verdienen. Da kriege ich echt Tränen in die Augen.
Ich glaube, viel hat dieses Jahr auch die Club-WM so ein bisschen wegkaschiert durch die Einnahmen, die sie da kassiert haben. Max Eberl hat ja nochmal gesagt, das war für die Mannschaft in München zumindest ein extrem erfolgreiches Projekt. Sie sind da viel enger zusammengewachsen, konnten viel mehr Abläufe trainieren. All das, was wir uns für den BVB auch gewünscht hätten, hat da nicht gefruchtet. Und was die Belastung angeht, dadurch ist jetzt auch die Winterpause so kurz, weil natürlich die Liga ein bisschen später gestartet ist und das alles ein bisschen gestauchter ist. Und ich bin wirklich gespannt. Ich glaube nicht daran, dass Sebastian Kehl überhaupt irgendwie intern in Frage gestellt wird da. Also ich glaube nicht, dass CC Cash da irgendwas dran rütteln wird nächstes Jahr. Da wird nichts passieren, wenn wir den zweiten Platz einfahren werden, weil dann haben wir die Ziele erreicht. Das ist das, was mich so ein bisschen stresst, ist ja diese... Das kommt ja aus all deinen Aussagen auch raus, ist so diese Ambitionslosigkeit. Du kannst doch nicht an den Start von einem Rennen gehen und immer sagen, ich will Zweiter werden. Also das ist so, das sagen wir jetzt seit 15 Jahren. Das hat Aki irgendwann mal salonfähig gemacht beim BVB. Immer zu sagen, okay, wenn sie mal straucheln, dann sind wir da. Sind wir dann auch nicht. Und hat die Zeit gezeigt. Und dann ist halt wirklich... Das führt natürlich zu Frust, ja, wenn du immer da dran kratzt, an der Möglichkeit, mal irgendwann oben anzukommen und es immer nur aus eigenem Versagen dann immer nicht hinbekommst. Und da bin ich wirklich gespannt, ob irgendwann mal jemand die Augen aufmacht. Da sind wir ehrlich, jetzt mit Aki als Präsident und CC Cash als sein Nachfolger, als Sprecher der Geschäftsführung, da wird keine grundlegenden Veränderungen auf sportlicher Seite geben. Und ich glaube auch nicht, dass Lasi da langfristig das Profil bekommt und die Expertise auch hat, tut mir auch wirklich leid an der Stelle, das zu erkennen. Ja, also ich denke, der wird einfach sagen, immer weiter so. Die Rede auch alleine, ich meine, der ist Geschäftsführer Sport vom BVB und hält auf einer Mitgliederversammlung eine Rede, eine Lobhuldigung auf den zukünftigen Präsidenten. Das ist deine erste Rede da. Ja, also da denke ich mir auch so, die musst du doch nutzen, um eigenes Profil zu schärfen. Du kannst am Ende nochmal sagen, Aki ist ein toller Typ, nur du kannst doch nicht die ganze Redezeit dafür verplempern, nur zu sagen, wie toll denn Aki Watzke als Präsident wäre. Und ja.
Erstens, Es war ja nicht seine erste Rede als Geschäftsführer, sondern die zweite.
Ja.
Und ich will dir etwas sagen, was er, und die erste, die war noch viel verheerender. Die erste war im letzten Jahr unter Nuri Sahin. Und da hat er doch tatsächlich gesagt, mein Wunsch ist es, mit Sebastian zu verlängern. Gemeint war Kehl.
Dann weiß er, was.
Da hat es, da hat sich das für mich sowieso schon erledigt. Ich hatte allerdings wahrgenommen, dass es schon so leichte Absatzbewegungen gab. Sammer hatte ja jetzt noch mal ein bisschen medial gesagt, es ist alles viel zu gemütlich beim BVB und Leistungsbereitschaft und. Inwieweit das durchdringt, weiß ich nicht. Glaube aber auf Dauer, klar, wenn du mit dem zweiten Platz zufrieden bist, ist das vielleicht legitim, aber du wirst keine Leistungskultur etablieren, die dich nachhaltig nach vorne bringt. Das ist so. Und zur Club-WM und den vielen Spielen und der Dauerbelastung, die Marco ja auch angesprochen hat, das ist ja genau das Thema. Ich sag mal, so Spieler damals wie Lucio zum Beispiel, ja, der ist halt für 20 Millionen gewechselt von Leverkusen zu Bayern. So gefühlt jetzt. Gefühlt. So, heute geht ja einer nach einer durchschnittlichen okayen Saison, geht er ja schon für 75 nach England. Ja. Deshalb habe ich ja auch meinen Wunsch Ausdruck verliehen, zu sagen, wenn der Maxi Bayer jetzt 2-3 Hütten macht, dann ist er nächstes Jahr für 70 irgendwo in Nottingham. Weil das ist ja das Spiel. Immer mehr Spiele, immer mehr Fernsehgelder, aber da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Nur das Rad zurückgedreht kriegen wir halt nicht. Nur wenn du dann 70 einnimmst und 30 in Bellingham und 20 in den steckst und du aber nichts dafür kriegst, dann bist du am Ende irgendwann hinter den anderen, die kreativer sind als du. Und das wird meiner Meinung nach, wenn du nicht wirklich was änderst, wird das irgendwann das Schicksal vom BVB sein.
Und da musst du auch mal sagen, ich glaube, das haben wir auch alle unterschätzt. Leverkusen hat das leider echt gut gemacht.
Mit Twente Haag.
Dass sie da jetzt auf nur 3 Punkte hinter euch stehen.
Ja, ja.
Mit so einem Aderlass, mit so vielen neuen Spielern. Das ist schon krass,
finde ich. Also fast die Frage stellen will, musste Simon Rolfes loseisen, anstatt Krösche. Ja, scheint ja mehr die Eier zu haben.
Solange sich der Aktienkurs von Bayern nicht signifikant weiter nach unten bewegt, ist das, glaube ich, ein hoffnungsloses Unterfangen. Zumal ja alle weichen Faktoren, der ist da auch schon gefühlt seit 25 Jahren, er verdient da gutes Geld, er lebt mit seiner Familie in Köln. Also was willst du denn dann beim BVB? Also sorry. Aber ja, die haben das nicht so schlecht gemacht. Ich finde jetzt allerdings auch nicht, dass sie diese totale Dominanz oder diese totale Qualität ausstrahlen, wie sie es halt unter Alonso getan haben. Geht wahrscheinlich auch nicht. Haben ja auch viel Kaderbewegung drin gehabt. Aber jetzt so ein Tillmann da von aus der holländischen Liga,
das
hat schon viel Geld, ne?
Das Lustige ist ja, genau, dieser Tillmann, Kwanzaa und Benzegir vor allem, ja, der funktioniert ja gar nicht.
Ja.
Für die drei haben sie auch 100 Millionen ausgegeben. Und da denkst du auch, boah, ja, gut, Tillmann war viel verletzt. Kwanzaa war jetzt zuletzt, glaube ich, auch mal draußen, weil Andrich gespielt hat. Weil sie aber die anderen Transfers, ja, Ibrahim Maza von der Hertha geholt. Oder Ernest Poku von Alkmaar. Das sind zwei Spieler, die haben zusammen 22 Millionen gekostet. Und da könnte ich mir auch vorstellen, der eine ist 19, der andere ist 21. Die bringen halt in ein, zwei Jahren, bringen dir 50, 60, 70 Millionen.
Aber die sind beide nicht so gut wie der Usun.
Das müssen wir mal schauen.
Doch, das ist ein brutaler Spieler. Das war damals für mich schon so, dass ich gedacht habe, oh Gott. Jetzt kriegst du diese Spieler schon nicht mehr verpflichtet. Jetzt gehen solche Spieler schon zur Eintracht Frankfurt. Früher war es so, da sind die Spieler nicht zum BVB gegangen, sondern zu Bayern. Und jetzt bist du in diesem Kampf, gehen die schon zur Eintracht Frankfurt und nicht mehr zum BVB. Sorry, der ist ja so gut. Der hat einen Schuss. Der ist irgendwie, also den Spieler, dem sehe ich gerne zu. Fand ich sehr tragisch, dass er sich jetzt so schwer verletzt hat. Also ernsthaft. Durch diese ganzen Austauschnachrichten, die wir seit vielen Jahren pflegen, so eine gewisse, so ein Anflug von Sympathie.
Nichts kann Falsches
man ja fast, Vorsicht. Kann man ja nicht wegdiskutieren. Also es geht mir jetzt nicht so, dass ich nach dem BVB sofort gucke, wie die Eintracht gespielt hat, aber also der Transfer war schon richtig gut und da habe ich so gedacht, das spricht auch irgendwie nicht mehr für den BVB, wenn du solche Spieler nicht mehr ziehen kannst, ne?
Ja.
Also, das freut mich natürlich. Du bist sehr gerne gesehen auf unserer Seite, auf der Seite des letzten Bundesligisten, der internationalen Titel gewonnen hat. Usun kam ja mit Brown damals sogar, ja. Und da haben wir auch, ich glaube, Usun damals 8 Millionen. Habe ich auch gedacht, 8 Millionen. Weiß nicht, ich glaube, für einen 17-Jährigen, der in Nürnberg gespielt hat. Aber ja, sowas lohnt sich dann natürlich. Und ich will auch mehr von diesen Transfers. Also du hast ja jetzt, kann dir auch viele aufzählen, die halt nicht funktioniert haben, ja, bei der Eintracht unter Krösche und so weiter. Aber trotzdem, du musst weitermachen. Du musst weitermachen, in diesen Regalen fischen, weil ich gebe lieber 5 mal 10 Millionen aus und hab dann daraus ein, zwei, die sich richtig geil entwickeln, als sowas wie bei Dortmund dann.
Ja.
Und ich glaube auch Bayer und Brandt und so und die ganzen, und Adeyemi, ich glaube, das sind eben alles Kategorien von, die brauchen 100%ige Unterstützung, die müssen unangefochten Stammspieler sein, dann funktionieren sie. So wie es ein Bayer in Hoffenheim war. Ja, und dann funktionieren sie. Und Brandt würde bei der Eintracht, glaube ich, hätte Usun jetzt nicht seinen Durchbruch gehabt, hätte der, glaube ich, auch bei uns funktioniert. Aber bei Dortmund, das kannst du dir halt nicht leisten. Weil wenn die Scheiße spielen, wenn du 2, 3 Spiele, dann musst du wechseln in Dortmund, weil ihr einfach natürlich das Ziel habt oder die Verpflichtung ja schon fast habt, Zweiter zu sein. Und auch in die Champions League K.O.-Phase zu kommen, haben wir nicht.
Ja, weiß ich nicht. Das redest du dir auch wieder schöner, als es ist. Im Endeffekt ist die Fallhöhe bei der Eintracht durch die Ergebnisse der letzten Jahren ja auch höher. So, und höher, ja. Du siehst doch, das sind doch Luxusprobleme aktuell. Ihr seid noch mittendrin. Ihr spielt aktuell natürlich nicht diesen total wilden Fußball, wie ihr den vielleicht letzte Saison oder auch Anfang der Saison gespielt habt, auch mit den Ergebnissen. Aber im Endeffekt seid ihr doch mittendrin. Aber die Ansprüche, mein lieber Marco, die steigen natürlich. So, und wenn du Transfers tätigst in einer Größenordnung hier von diesem, wie heißt der, Wahi? Oder wie heißt der? Ja, Junge, natürlich gehen die Transfers auch bei Markus Krösche schief. Der kommt aus Paderborn, der kommt doch nicht aus Münster. Der kommt aus Paderborn, der macht auch mal einen Fehler. So, aber das tut dann natürlich weh, weil natürlich bei den ganzen Perlen, die dieser Kollege findet, ich muss fairerweise sagen, Johnny Burkhardt, so wie du es gesagt hast, der funktioniert bei euch. Sorry, ja. Für so einen gehe ich doch nicht ins Stadion. Für einen Usun, da gehe ich ins Stadion. Wenn du irgendwie eine harte Woche hinter dir hast und so und dich fragt einer, kommst du mit zum BVB? Und früher Jadon Sancho, Hakimi, da bist du ins Stadion Pulisic gegangen.
Christian, so. Übrigens, kurzes, habe ich dir das geschickt, Tilly, gestern? Christian Pulisic datet jetzt Sydney Sweeney.
Ich habe für diese Art der Nachrichten wenig übrig.
Ich wusste es.
Aber ich habe dann gesehen, dass die wohl eine ganz talentierte Schauspielerin ist.
Hast du gesehen, good jeans.
Ja. Ja. Ich kannte die aus White Lotus. Ich glaube,
da hat sie gespielt.
Erste oder zweite Staffel, daher kannte ich die. Vorher sagte die mir nichts. Die mir nichts. Aber ich sag mal, die kann ja auch nichts dafür, dass die so aussieht, wie sie aussieht. Insofern, Christian Pulisic, der ehemalige, der kommende Weltfußballer, hat mal ein sehr guter Freund zu mir gesagt. Der wird die Folge hören und wird dann sich wahrscheinlich im Grund und Boden schämen.
Aber, was ist mit Tura Will? So, wir hatten jetzt kurze Tonprobleme. Da fehlt's einfach wie dem BVB an den Basics. Aber wir waren beim Thema Weltfußballer und da müssen wir natürlich auch über Duranville sprechen, der ja von Tillich selbst als zukünftiger weiß nicht, Weltstar ausgerufen wurde. Was macht er denn? Wohin zieht sie ihn denn? Kommt er zur Eintracht oder wie soll er da noch gut werden? Weil bei Borussia Dortmund sehe ich ja eher schwarz.
Die kleine Korrektur, den zum Weltfußballer zum Kommenden habe nicht ich den gemacht, sondern der Kompanie, der glaube ich gerade aktuell neben den Arteta der erfolgreichste Trainer in Europa ist. Du hast einen Punkt. Ich glaube, Frankfurt wäre nicht so gut, weil der braucht eine Mannschaft, wo es vielleicht nicht um so wahnsinnig viel geht, nach oben wie nach unten. Ich verstehe nicht, warum generell die Politik vom BVB mit diesen jungen Talenten so ist, wie sie aktuell oder schon seit Jahren eigentlich ist. Wir neigen dazu, die dann in unserer U23 spielen zu lassen, wo es kein Niveau ist, was diese Spieler brauchen. Die Bayern haben es damals mit, ich glaube, Alaba nach Hoffenheim, mit Lahm Stuttgart, Kroos nach Leverkusen, Marco, dein Hinweis, ist eigentlich vorgemacht, wie du Spieler in diesem Bereich an die Qualität ranführen kannst. Warum das beim BVB so ist, wie es ist, ich weiß es nicht.
Welchen Verein findest du denn für so einen Dürerwil am besten? Du hast Freiburg ins Spiel gebracht, aber ich denke mir so, Freiburg ist doch so schon ganz gut, oder? Also würde der da überhaupt spielen? Ich hätte jetzt eher so gedacht, zweite Tabellenhälfte, aber dann oben dran. Sowas wie Gladbach soll ja angeblich dran sein, keine Ahnung, vielleicht auch Mainz oder so.
Ja, Mainz und Gladbach sind beide im Abstiegskampf. Nur weil Gladbach jetzt eine ganz gute Fall. Ich sage ja auch nicht, dass es so ein Allerweltsrezept ist. Final brauchst du einfach einen Club, der überzeugt ist, dass er da die Spielpraxis kriegt und wo es vielleicht dann auch nicht so entscheidend ist. Also Heidenheim, die wissen, dass jedes Jahr Bundesliga ein Plus ist. Die hatten letztes Jahr den Paul Wanner, der ist für viel Geld nach Holland gegangen, auch von den Bayern. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Nochmal, du hast eigentlich die Möglichkeit, aus diesem Potenzial mehr zu machen. Und Isak hat beim BVB nicht gespielt, ist jetzt der teuerste Spieler der Premier League. Hier, wie hieß der eine noch? Stefan Mikel Merino, der bei Arsenal spielt, hat bei uns nicht ein Bein auf den Boden gekriegt.
Stürmer.
Er ist jetzt Stürmer, genau. Also will damit
Stürmer
will damit sagen, warum nicht mehr von diesen Spielern? Jetzt der Campbell war ja wohl bei Stuttgart irgendwie auf der Liste für 5 Millionen, hat man sich ja gegen entschieden. Ja gut, der hat keine Bundesliga-Minute diese Hinrunde bekommen. Frage ich mich, warum? Was ist das Ziel? Und es ist ja auch fair vom...
Das verstehe ich auch nicht.
Genau.
Vor allem, du hast ja Möglichkeiten, du kannst doch immer sagen, wie so eine Rückkaufklausel. Es kann ja auch einfach sein, dass du sagst, ja, okay, dann geht der Campbell halt nach Stuttgart. Ihr macht eine Leihgebühr von 1 Million, dann kriegt ihr wenn er sich durchsetzt und ihr von ihm überzeugt seid, dann legt ihr nochmal 9 Millionen drauf, dann liegen wir bei einem Paket von 10 Millionen. Aber wenn der sich wirklich geil macht, dann ist er in 2, 3 Jahren auch wieder einer für uns. Dann dürfen wir den aber für 30 zurücknehmen. Da kannst du doch nicht verlieren.
Du bist aber wieder großzügig heute früh. Aber ich weiß, was du meinst. Kann man wirtschaftlich sicherlich noch ein bisschen eingrenzen, indem man irgendwie das Risiko minimiert. Ja, aber ich sehe es ganz genauso. Klar muss der Spieler natürlich dann auch überzeugt davon sein, zurück zum BVB zu gehen, wo er dann eigentlich keine Perspektive hatte. Aber es ist auch wirtschaftlich auch Schwachsinn, genau. Weil du zahlst das Gehalt ja sowieso. Also du hast die Jungs ja sowieso auf der Payroll. So, dann gib ihn doch Freiburg oder wer auch immer, müssen ja nicht mal das Gehalt übernehmen. Hauptsache, der kann da unter Bundesliga-Bedingungen mal zeigen, was er kann. Und es ist auch vom Trainer fair. Es ist auch vom Trainer fair, wenn er sagt, ich sehe die Spieler einfach noch nicht auf dem Level. Und du wirst hier nicht so viel Einsatzzeit bekommen. Das ist ja total fair. Aber kannst du es dir leisten, bei den Ausgaben so ein Potenzial einfach wegzutun? Ich meine, es gibt auch genügend andere Beispiele. Ja, hier Paris Brunner, der kommende Weltstar auf links. Der kriegt ja nicht mal einen Zehennagel auf den Boden. Ich glaube, jetzt ist er aktuell bei Monaco. War ja irgendwie nach Belgien verliehen.
Ja.
Furchtbar.
Ja, genau. Ja. Ich gucke gerade, was macht er denn?
Ja.
Ja, okay. 6% Startelfquote. Geil.
Ja. 4 Spiele
in der Liga.
Greater than Jesus. Mit unter 20. Gut. Also, jetzt haben wir eine Menge über den BVB geredet und wir quasi hier schon fast eine Stunde. Marco, mich würde natürlich interessieren. Dieses Jahr war ja besonders. Ich meine, ihr seid vor Borussia Dortmund ins Ziel gelaufen letzte Saison, habt die Champions League Qualifikation erreicht und wir haben uns revanchiert, indem wir euch direkt aus dem Pokal wieder rausgeschmissen haben. Nur, was war denn so für dich das Highlight des letzten Jahres? Bist du zufrieden und wohin soll es nächstes Jahr nochmal gehen?
Oh, puh, da steckt ja jetzt viel drin.
Wir müssen auch leider gleich in 10 Minuten Schluss machen.
Ja, ich habe viele. Ja, ich weiß, ich beeile mich. Also, Highlight natürlich, Platz 3 vor der Borussia in der Bundesliga, das erste Mal für die Champions League qualifiziert, über die Liga. Absolutes Highlight, keine Frage. Geile oder sehr schwere Partien, aber geile Partien zugelost bekommen. Ein bisschen zu oft verprügelt worden, 5-1 gegen Liverpool, 5-1 gegen Atletico, 0-3 gegen Atalanta. Zwei dieser Spiele durfte ich ja zu Hause im Waldstadion mit bestaunen. Das war so semi-geil. Ansonsten, ja, es ist immer Krösche und die Verantwortlichen der Eintracht, die sagen jetzt natürlich, ja, okay, wir spielen vielleicht jetzt gerade nicht so gut, aber man muss doch mal gucken, wir sind ja noch dabei, hat der Tilly auch gesagt. Nur 2 Punkte hinter der Champions League oder was und nur 2 Punkte schlechter als in der Vorsaison. So, und das hat mich natürlich stutzig gemacht, habe ich gedacht, oh, okay, das war mir so gar nicht bewusst. Das klingt erstmal gut. Und dann habe ich mir das aber genauer angeguckt, weil wir beenden jetzt die Hinrunde mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund und einem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. So. Mhm. Wenn es blöd läuft, ja, lieben Gruß an Steffen, gewinnen wir nur in Stuttgart. Nein. Nein. Wenn es blöd läuft, holst du da natürlich 0 Punkte. Ja, das kann passieren. So. Und dann habe ich mir angeguckt, ja, Moment mal, weil die haben das ja mit letzter Saison verglichen. Und da habe ich gesagt, okay, wir hatten letzte Saison 2 Punkte mehr am 15. Spieltag, fair enough. Wie haben wir denn letzte Saison am 16. und am 17. Spieltag gespielt? Und siehe da, wir haben beide Spiele gewonnen. Das würde ich für jetzt, zu Hause gegen Dortmund, in Stuttgart, würde ich 2 Siege eher ausschließen. So, und dann redest du ja über ein mögliches Delta von 8 Punkten. Und wenn wir zum Hinrundenabschluss 8 Punkte weniger haben als in der Vorsaison, dann kannst du aber auch mal so langsam die Alarmglocken schrillen lassen. Mhm. Ich meine, gut, Johnny Burkhardt kommt jetzt zurück, Usun ist wieder da und so weiter, alles schön und gut, aber ja, also
wenn
meine
Serie nicht zündet,
meine Wunschlösung ist, meine Wunschlösung ist entweder diesen Osula holen, der aus Newcastle, oder auch diesen von Elversberg, Etnu Tialib, irgendwas, waschechter Frankfurter, aber die drehen ja auch am Rad mit ihren 10 Millionen für irgendeinen, der in der zweiten Liga 12 Tore gemacht hat. Da ist er auch sofort 10 Millionen. Wo sind wir denn hier? Und
Wahnsinn,
was ich Wahnsinn, heute Morgen gelesen
Wahnsinn,
habe.
gerade sagst du noch, wo sind die Fantasietransfers? und jetzt sagst du 8 Millionen für einen, der in Elversberg alles kaputt schießt, ist zu viel. Also sorry, das kann ja irgendwo
10!
Ja, mein Gott, die 2 Millionen, da wird, das hilft Elversberg eine ganze Menge und euch tut es so gar nicht weh.
Ja, Elversberg, die können sich ein neues Stadion davon bauen.
Welche Arroganz.
Nee, und heute Morgen habe ich gelesen, dass wir tatsächlich an Kali Muendo wohl wieder dran sind. Ihr habt den Namen schon öfter gehört, ich habe ihn hier schon oft gedroppt. Den hätte ich gerne gehabt. Der ist im Sommer zu Nottingham gewechselt. Und da habe ich ja gesagt, scheiße, jetzt ist der zu Nottingham und jetzt können wir den nicht mal kriegen. Aber turns out, der spielt da gar nicht, ist unzufrieden und Nottingham ist ja eh da war unten. Und da habe ich mir gedacht, geil, wenn der jetzt wieder warm wird, dann kommt der, Wahi weg, Batshuayi weg und dafür 2 rein mit Burkhardt, Champions League, sind wir früh raus, glaube ich. Also entweder wir sind wirklich Schande der Bundesliga und qualifizieren uns nicht mehr für diese unsägliche Zwischenrunde. Das wird, boah, da muss ich auch wirklich für nächstes Jahr To-Do-List-Gang nach Canossa für Steffen. Da wird er wirklich richtig
scheiße. Es ehrt dich, dass du ihn dann trotzdem machst.
Ja. Ja. Oder wir gehen in die Zwischenrunde, aber da habe ich auch keine großen Hoffnungen, ganz ehrlich. Für uns ist Champions League, da sind wir das Heidenheim, ja? Wie um ja, mal bei Uli Hoeneß zu bleiben.
Marco, du hast dich jahrelang hier im Rahmen dieses Podcasts auf die Champions League gefreut und jetzt dann so tief zu stapeln, auch in der letzten Folge, da habe ich echt lange noch drüber nachgedacht, zu sagen, ja, das Ziel ist, Europa League zu spielen und so weiter. Das ist die gleiche Ambitionslosigkeit, die ich beim BVB in der Geschäftsführung gerade erlebe, mit dem Platz 2, den sie immer jedes Jahr erreichen wollen. Was ist denn los mit dir?
Das ist doch keine Ambitionslosigkeit, wenn du den fünftgrößten Etat hast und Fünfter es okay findest, wenn du Fünfter wirst.
Ja, nur dann muss doch die Ambition sein, dauerhaft in die Champions League reinzustechen, dass du halt den Viert-, Dritt- oder Zweitgrößten Kader hast.
Ja, 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 das soll es auch sein. Das ist so die nächsten 3-4 Jahre. Nee, wäre cool, wenn sich die Eintracht
in meiner Welt seid ihr da raus. In meiner Welt seid ihr da rausgewachsen.
Stefan, aber in Leverkusen, in RB Leipzig, in Bayern und in Dortmund, das sind 4 Vereine, die haben mehr Geld zur Verfügung, Punkt.
Ja, nur mit dem Umfeld und auch mit der Tatsache, dass ihr jetzt Champions League spielt, vielleicht noch in die Playoffs kommt, da auch noch mal ein bisschen ein paar Millionen mitnehmt. Also, ja, ich bin gespannt.
Wir haben ein Europa League-Finale zu Hause, 2027. Ich fände es nicht so uncool, das Ding zu Hause zu holen.
Ja.
Oh Gott, jetzt.
Ich bin gespannt. Ich habe ja hier jetzt in den letzten Monaten auch einen Medientipp immer geteilt und das war Rise and Fall, die ARD-Dokus über Kaiserslautern 1860 und den VfB und da sehe ich auch eine Staffel über die Eintracht und ich hoffe nicht, dass der Fall wieder eintrifft und ihr euch wieder nach unten verabschiedet. Nur,
Ach, den Fall, den hatten wir schon oft genug.
Ja, eben, deswegen passt das ja mit der Eintracht. Es ging immer hoch und runter und so weiter, nur das Ziel muss doch sein, sich dauerhaft da oben reinzubeißen. Ich erinnere mich an
nur bergauf.
Ich erinnere mich an Gespräche auch in dieser Dreierkonstellation, wo du klar natürlich auch die Ambition rausgerufen hast, das dauerhaft oben festzusetzen, sei es Europa League, sei es Champions League. Und meiner Meinung nach habt ihr in den letzten 2-3 Jahren bewiesen, okay, dass die Schuhe Europa League langsam auch zu klein werden und ihr da rausgewachsen seid. Und der Anspruch halt ein anderer.
Ja, wir sind so, da sehe ich uns auch. Wir sind so in between.
Ja, genau.
Ja, das stimmt schon. Also Eintracht Frankfurt in der Europa League ist schon gehört zu den Favoriten. Eintracht Frankfurt in der Champions League gehört bei weitem nicht zu den Favoriten.
Genau.
Das ist
die Transition ist jetzt die Kunst, das zu schaffen. Und da bin ich gespannt, ob Krösche das schafft, weil, wie du sagst, oder wir ja auch hier schon festgestellt haben, die Wahis dieser Welt, da gab es auch schon ein paar Griffe ins Klo. Nicht alles Gold, was glänzt. Und ich bin wirklich gespannt.
Hauge.
Ich meine auch dieser Habitus oder dieses Image, was er sich ja aufgebaut hat, als der Dealmaker aktuell in der Liga, dem immer wieder gerecht werden zu wollen, das kann dich auch verrückt machen. Also ich bin wirklich gespannt, wie er damit umgeht, ob er den Druckstand hält und ob er in der Lage ist, vor allen Dingen in 26, wenn es zum Transfersommer wieder kommt und je nachdem auch, wie die Eintracht performt, vielleicht muss er ja echt einen Trainer entlassen noch im ersten Halbjahr, dann wird es um die Eintracht nicht ruhiger. Ja? Also ich bin echt gespannt und freue mich darauf, dass wir beide das hier begleiten werden und vielleicht laden wir den lieben Tilly dann nächstes Jahr nochmal wieder ein. Vielleicht machen wir da vielleicht auch eine Tugend raus und eine Tradition, dass wir so um Weihnachten vielleicht mal zusammen auf das Jahr zurückblicken und dann auch das nochmal Revue passieren lassen, was wir
Du musst eigentlich zwei Sachen. Ja, einmal eine Weihnachtsfolge ist in Ordnung, aber es steht ja immer noch die Mallorca-Folge aus. Ja?
Und das ist so. Also aber Moment mal, also die Einladung, die ist ausgesprochen. Die ist ausgesprochen und da hapert es aber nicht an mir. Also ich habe das große Glück, da ab und zu mal ein bisschen Zeit verbringen zu können in so einem sozialen Wohnungsbau da mit Blick aufs Meer. Und wenn wir da eine Folge machen könnten, da würde ich mich sehr drüber freuen.
Das finde ich stark.
Würde ich mich sehr drüber freuen.
Nicht mehr da.
Ja.
Stefan, das riecht doch nach einem Saisonabschluss auf Malle. Extra lange Folge, 3 Stunden lang. Wird sehr viel Weißwein, trauen Sie sich ruhig.
Ja, total. Ja. Also das sollte man mal überlegen.
Und man kann ja nicht scheitern.
Der kann ja noch den einen oder anderen Protagonisten, der hier auch schon beflissen zu Wort gekommen ist, auch noch dazu holen.
Also ich will auch irgendwann Marius hier vors Mikrofon zerren.
Oha, ja gut, dann bietet sich das natürlich an. Aber das ist dann,
morgen
dann das ist dann eine FSK 18 Folge,
wenn es so ist. Ja, das stimmt. Ja. Da muss ich viel schneiden dann. Ja,
ja, perfekt.
Das stimmt schon. Gut. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Leider rennt mir die Zeit am Ende jetzt hier davon. Und danke, dass du mich hier heute eingeladen hast und dass du auch Gast in diesem Podcast heute wieder warst, lieber Till. Ich denke, alle, die dich gefordert haben, haben wieder stabile Meinung bekommen. Das war der Wunsch und bin gespannt auf das Feedback, auch auf die Folge, was da so zurückkommt. Kommentiert gerne unten in all den Podcast-Playern dieses Vertrauens. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder eine Kommentierfunktion. Wir lesen das alles. Wir kriegen das auch gut gebündelt immer zugespielt. Und ja, dann bleibt nur Danke zu sagen, Marco, an dich einerseits wieder für ein aufregendes Jahr. Ist viel passiert dieses Jahr. Wer hätte gedacht, dass ich das echt erlebe, auch im Rahmen dieses Podcasts, dass die Eintracht mal am Ende der Saison dann vor dem BVB steht. Das habe ich damals, als wir das Projekt gestartet haben, 2019 nicht erwartet. Damals ging es euch, glaube ich, klar, ihr hattet den Pokalsieg im Rücken, nur damals war die Welt eine andere. Und es ist ja schön, dass dann die Veränderung hier auch von uns begleitet wird. Und dann freue ich mich auf alles, was nächstes Jahr passiert. Wir starten, glaube ich, gleich wieder mit einem nächsten Gast auch rein. Darauf könnt ihr euch jetzt mal alle freuen und euch überraschen lassen. Dann schauen wir mal, die nächste Folge kommt bestimmt. Die kommt auch vor dem direkten Aufeinandertreffen. Vielleicht das noch als Prediction hier zum Abschluss. Till, wie schlagen wir uns gegen die Eintracht aus Frankfurt zu Hause? Zum Jahresauftakt.
Knapper 2-1-Sieg für den BVB und der Adeyemi macht einen Doppelpack.
Ja gut, dann ist 2-1 jetzt weg, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, die Eintracht macht ein 3-1, sage ich. Was sagt Marco?
Ihr wisst schon, dass wir in Frankfurt spielen, ne?
Haben wir im Pokal auch gemacht.
Ja, aber diesmal spielen wir mit VAR. Ja,
das gereicht beiden nicht zum Vorteil.
Zur Wahrheit gehört ja auch, Marco ist seit dieser Saison großer VAR-Fan. Ja, klar. Wie oft er hier schon gescholten wurde. Und jetzt, Marco, ich glaube, ich muss ihm ein T-Shirt schenken, irgendwie Kölner Keller oder so. Wobei, die ziehen jetzt nach Frankfurt um.
Eben.
Dann vielleicht auch da die Nähe zur Eintracht. Vielleicht hilft euch das.
Das ist doppeltes Heimspiel. Nein, es wird ein 3-1 für uns. Eindruck gebe ich euch.
Das werden wir dann natürlich ausgiebig besprechen. Gut, ihr Lieben, machen wir Deckel drauf, 255 im Kasten.
Vielen Dank, Tilly, dass du dabei warst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an meinen Sohn, dessen Tony-Box-Kopfhörer ich mir ausleihen durfte für diese Folge. Ich sehe mich jetzt hier seit einer Stunde sehe ich mich hier jetzt mit diesem Ding. Viel zu klein, aber ich hoffe, es hat alles geklappt. Ich habe gesagt, bei der nächsten Aufnahme habe ich dann hier oben im Podcast so ein Studio eingerichtet. Vielen Dank für die Einladung. Immer große Freude, mit jemandem zu sprechen, der viel Ahnung hat vom Fußball und Marco natürlich auch. Rutscht gut rein,
Freund. Und die Frau, die den Computer zur Verfügung gestellt hat, auch ganz fantastisch. Lothar, der Senior, der hier das Mikro rangekarrt hat und so. Die ganze Familie war da auf dem
Family Bein, um Affairs.
Das möglich zu machen. Ja. Family Affairs, genau. Das wisst ihr wie bei Succession. In diesem Sinne, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch. Danke, ciao, ciao.
Euch auch. Ciao, ciao.